SR Info. Bilanz am Mittag.
Heute mit Katrin Aue. Herzlich willkommen. 2024 war für Kinder in vielen Ecken der Welt ein schlimmes Jahr. Wir schauen gleich auf den Jahresbericht von UNICEF. Außerdem berichten wir über eine neue Korrektivrecherche. AfD-Abgeordnete haben sich mit Neonazis getroffen und Pläne geschmiedet. Und gute Aussichten für ein gemütliches Fernsehwochenende. Die Vier-Schanzentournee beginnt im Winter Wonderland Oberstdorf. Heute mit der Qualifikation.
SR Info.
2024 war ein Jahr der Superlative in vielerlei Hinsicht, jetzt auch ziemlich offiziell für die Kinder in der Welt. Denn nach einer Schätzung des Kinderhilfswerks UNICEF lebten im zu Ende gehenden Jahr rund 473 Millionen Kinder in Kriegs- oder Konfliktgebieten oder waren von Vertreibung betroffen. Das sind fast doppelt so viele wie in den 90er Jahren. Unser New York-Korrespondent Martin Ganselmeier zur Frage, warum 2024 so ein Katastrophenjahr für viele Kinder war.
Die Vereinten Nationen haben sich ja eigentlich das Ziel gesetzt, Hunger und Armut in der Welt zu bekämpfen, Kriege zu verhindern. Aber 2024 war genau das Gegenteil. Es war ein Jahr der Kriege und Krisen und darunter haben natürlich Kinder in diesen Regionen besonders gelitten. 2024 waren dies mehr Kinder als je zuvor seit Ende des Zweiten Weltkriegs, die in solchen Regionen gelebt haben, nämlich mehr als 470 Millionen Kinder oder anders ausgedrückt, mehr als jedes sechste Kind weltweit leidet unter Krieg und Krisen oder ist auf der Flucht. Das ist leider die höchste Zahl in der fast 80-jährigen Geschichte von UNICEF.
Das Kinderhilfswerk hat konkret die Regionen bzw. Länder identifiziert, in denen die Lage für Kinder am schlimmsten ist.
Das ist keine große Überraschung. Das war vor allem im Gazastreifen und im Libanon sowie in der Ukraine. Also dort, wo die beiden großen Kriege im Nahen Osten und in der Ukraine eben stattfinden. Im Gazastreifen sind in diesem Jahr tausende Kinder getötet oder verletzt worden. In der Ukraine hat es schon in den ersten 9 Monaten dieses Jahres mehr Opfer unter Kindern gegeben als im gesamten vergangenen Jahr. Andere Länder, in denen Kinder besonders leiden, werden von UNICEF auch genannt, nämlich Sudan und Haiti. Im Sudan herrscht erstmals seit 7 Jahren wieder eine Hungersnot und in Haiti hat das politische Chaos und die Bandenkriminalität dort dazu geführt, dass vor allem junge Frauen und Mädchen Opfer von sexueller Gewalt werden.
Wie kann man sich das nun genau vorstellen, unter welchen Bedingungen so viele Kinder in der Welt in diesem Jahr leben mussten?
Also sie leben unter der ständigen Angst, getötet oder verletzt zu werden. Sie leiden unter schlechter Ernährung und mangelhafter Gesundheitsversorgung. Und hinzu kommt die psychische Belastung. Man hat kein sicheres Zuhause mehr oder man befürchtet, von den Eltern getrennt zu werden. Ganz zu schweigen von fehlenden Bildungschancen. Im Gazastreifen und im Sudan zum Beispiel sind viele Kinder seit mehr als einem Jahr nicht mehr in die Schule gegangen. Die UNICEF-Chefin hat es so auf den Punkt gebracht: Kinder in Kriegs- und Krisengebieten sind einem täglichen Überlebenskampf ausgesetzt und sie werden ihrer Kindheit beraubt.
Martin Ganselmeier über die traurige Jahresbilanz des Kinderhilfswerks UNICEF. Eine der Regionen, in denen laut UNICEF die Kinderrechte besonders dramatisch beschnitten wurden dieses Jahr, ist der Nahe Osten, insbesondere der Gazastreifen. Von dort kommen ja praktisch täglich neue schlimme Meldungen über weitere Zerstörungen, Vertreibungen, Getötete. Gestern hat die israelische Armee ein Krankenhaus im Norden des Gazastreifens angegriffen. Sie sah die Klinik als, so wörtlich, eine zentrale Hochburg der Hamas. Clemens Fehrenkotte berichtet aus Tel Aviv.
Mit den Angriffen der israelischen Armee auf das Kamel Adwan Krankenhaus in Bet Lachia sei die letzte große Gesundheitseinrichtung im nördlichen Gazastreifen außer Betrieb gesetzt worden. In ihrer auf dem Kurznachrichtendienst X verbreiteten Erklärung betonte die Weltgesundheitsorganisation WHO weiter, dass, Zitat, die systematische Demontage des Gesundheitssystems in Gaza ein Todesurteil für Zehntausende von Palästinensern darstellt, die eine medizinische Versorgung benötigen. Patienten und Klinikangestellte seien vom Militär aufgefordert worden, das Hospital zu verlassen. Die Laborangestellte Khada al-Rantisi, die gestern das Kamel Adwan Krankenhaus verlassen musste, schilderte dem ARD-Studio Tel Aviv, dass sie anschließend, wie alle anderen Frauen auch, von den Soldaten aufgefordert worden sei, ihren Hijab abzunehmen. Das hätten alle Frauen verweigert. Danach nahmen sie 10 Personen in jeder Gruppe zur Schule, dann brachten sie jeweils 2 Mädchen heran und baten uns, unsere Kleider von oben hochzuheben und die Hosen herunterzulassen, um uns zu kontrollieren. Dann packten sie uns am Kopf und kontrollierten so unsere Identifikationskarten. Die Patienten und Verwundeten vom Kamel Adwan Krankenhaus seien ins indonesische Hospital geschickt worden, das allerdings ebenfalls längst nicht mehr funktionsfähig ist. Der Klinikchef des Kamel Adwan Krankenhauses sei zusammen mit weiteren Mitarbeitern von den Soldaten zu Verhören an einen unbekannten Ort verbracht worden, meldete am Vormittag die Gesundheitsbehörde in Gaza. Die israelischen Streitkräfte wiesen Anschuldigungen zurück. Sie hätten im Inneren des Kamel Adwan Krankenhauses Feuer gelegt. Zudem habe man sich bemüht, den Schaden für die Zivilbevölkerung zu begrenzen. Das Militär habe die, Zitat, sichere Evakuierung von Patienten, Zivilisten und medizinischem Personal vor der Operation erleichtert. Wie bereits bei den bisherigen Militäraktionen gegen Krankenhäuser im Gazastreifen betonte die Armee, Hamas-Bewaffnete hätten während des gesamten Krieges von dem Kamel Adwan Krankenhaus aus operiert und den Ort zu einer wichtigen Hochburg gemacht. Die Hamas wies diese Erklärung als, Zitat, Lügen zurück und erklärte, es befänden sich keine Kämpfer in dem Krankenhaus. Der Norden des Gazastreifens mit den Städten Beit Lachia, Beit Hanun und dem Flüchtlingslager Jabalia ist seit bereits 4 Monaten nahezu hermetisch abgeriegelt. Die Armee veröffentlichte am Vormittag eine Erklärung, in der sie eine groß angelegte Offensive im Norden des Gazastreifens bei Beit Hanun ankündigte. Es würde, Zitat, Terrorinfrastruktur ins Visier genommen.
Clemens Fehrenkotte aus dem ARD-Studio Tel Aviv. Das Bürgergeld gibt es seit ziemlich genau 2 Jahren, beziehungsweise den Begriff. Denn das Bürgergeld hieß vorher Hartz IV und war denkbar in Verruf geraten. Deshalb hat besonders die SPD die Umbenennung vorangetrieben. Aber das hat auch nicht geholfen. Im Gegenteil, auch das Bürgergeld hat mittlerweile einen schlechten Ruf, gilt als sozial ungerecht, vor allem gegenüber Niedriglohnempfängern. Die Union hat für nach ihrem eventuellen Wahlsieg schon Reformen angekündigt. Und nun zeigt sich auch die SPD gesprächsbereit. Dietrich Karl Meurer.
Fraktionschef Rolf Mützenich erklärt in dem Interview mit dem Redaktionsnetzwerk Deutschland, einige Menschen blieben zu lange im Bürgergeldsystem. Außerdem hätten manche Flüchtlinge aus der Ukraine unangemessen Vorteile daraus gezogen. Einige hätten, so Mützenich wörtlich, offenbar einen Mehrwert abgeschöpft, der nicht gerechtfertigt ist. Der Sozialdemokrat betont, dass das Bürgergeld für Menschen gedacht ist, die wirklich Hilfe brauchen. Er sagt, es darf nicht passieren, dass jemand das System ausnutzt. Wenn die SPD an einer künftigen Regierung beteiligt sein sollte, wolle sie Änderungen am System vornehmen. Mützenich sagt auch, dass Ungerechtigkeit im Land entsteht, wenn die Unterschiede zwischen Arm und Reich größer werden. Er schlägt vor, dass Menschen mit sehr hohen Einkommen mehr Steuern zahlen sollen. Das würde eine höhere zweistellige Milliardensumme bringen, schätzt Mützenich ein.
Die SPD geht auf die Union zu, knapp 2 Monate vor der Bundestagswahl. Das Bürgergeld könnte also je nach Ausgang der Wahl reformiert werden. Eine weitere Baustelle für nach dem 23. Februar dürfte, unabhängig davon, wer dann regiert, die deutsche Wirtschaft sein. Lissy Kaufmann mit einer Bestandsaufnahme.
Die Ampelregierung hatte Großes vor im Herbst 2021. Blick in den Koalitionsvertrag von damals. Da steht:
Nach der Corona-Pandemie braucht Deutschlands Wirtschaft einen neuen Aufbruch.
Ein neuer Aufbruch. Die Bilanz nach 3,5 Regierungsjahren ernüchternd.
Die deutsche Wirtschaft befindet sich weiterhin in der Stagnation und bleibt im internationalen Vergleich zurück,
sagt Monika Schnitzer, eine der Wirtschaftsweisen, die die Bundesregierung beraten. Ihre Prognose ist düster. Das Bruttoinlandsprodukt soll im kommenden Jahr zwar endlich wieder wachsen, aber nur um 0,4%. Die Regierung hinterlässt eine Wirtschaftskrise. Zur Wahrheit gehört aber auch, sie hatte keinen leichten Start.
Die Welt war mit dem Krieg in der Ukraine eine andere.
Erinnert sich der parlamentarische Staatssekretär im Wirtschaftsministerium Michael Kellner.
Wir standen da vor einer Situation, wo wir uns ernsthaft Sorgen gemacht haben. Können wir dafür Sorge tragen, dass die Menschen im Winter nicht frieren müssen und Unternehmen produzieren müssen? Also vor solchen Fragen standen wir auf einmal.
Angesichts der Lage habe man doch einiges erreicht, findet auch Lukas Köhler, der sich beim einstigen Koalitionspartner FDP um Wirtschaft und Klima kümmert.
Insbesondere die Verhinderung der völligen Gaspreisexplosion, dadurch, dass wir zum Beispiel die Gaspreisbremse eingeführt haben.
Der schnelle Import von Flüssiggas, neue Freihandelsabkommen und erste Schritte in Richtung Entbürokratisierung. Erledigt. Und sonst? Mit der Wachstumsinitiative wollte die Regierung der Wirtschaft zu neuem Schwung verhelfen. Doch kaum eine der 49 Maßnahmen wurde umgesetzt.
Die Ampel ist daran gescheitert, dass wir nicht die notwendigen Reformen für die Wirtschaft in Deutschland umsetzen konnten,
sagt Köhler von der FDP. Der Streit über die Frage, welche Rolle die Politik in Sachen Wirtschaft spielen soll, hat zu neuen Problemen geführt, erklärt Geraldine Dani-Knedlik vom Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung.
Wenn man sich die abgefragte Verunsicherung bei Unternehmen und privaten Haushalten anschaut im internationalen Vergleich, dass Deutschland mit Abstand das höchste Verunsicherungsniveau im letzten Jahr hatte, als zum Beispiel in europäischen Partnerländern, ganz geschweige von den USA.
SPD und Grüne möchten der Wirtschaft gerne direkt helfen, mit Investitionsprämien und Deutschlandfonds. Die Union hat andere Vorschläge, erklärt die wirtschaftspolitische Sprecherin Julia Klöckner.
Einmal müssen wir mit den Unternehmenssteuern runter auf 25%. Wir sind an der Spitze in Europa. Zweiter Punkt ist, wir brauchen eine Flexibilisierung bei den Arbeitszeiten. Weg von der Tageshöchstarbeitszeit hin zur Wochenhöchstarbeitszeit. Dritter Punkt, wir müssen Arbeit anreizen.
Ob sich die Union damit durchsetzen kann und wie es weitergeht, ist offen. Klar ist nur, die Wirtschaft dürfte eines der zentralen Themen im Wahlkampf bleiben.
Die AfD ist eine in großen Teilen rechtsextreme Partei. Das sagen nicht nur Verfassungsschützer in mittlerweile diversen Bundesländern. Das zeigt sich auch immer wieder daran, wie eng AfD-Politikerinnen und Politiker sich mit Personen und Organisationen aus dem rechtsextremen und Neonazi-Spektrum vernetzen. Das Medienhaus Korrektiv hat wieder undercover an einem einschlägigen Treffen teilgenommen. Philipp Brost mit Einzelheiten.
Die Recherche von Korrektiv erinnert an das Geheimtreffen in Potsdam. Wieder sollen sich AfD-Abgeordnete und Rechtsextremisten getroffen haben. Diesmal nicht in Potsdam, sondern in der Schweiz, sagt Jean Peters von Korrektiv.
Wir haben einen Reporter eingeschleust beim Treffen von einem Bundestags-MdB, Roger Beckkamp, und einer brandenburgischen Landtagsabgeordneten, Lena Cottré, die sich getroffen haben mit rechtsextremen Neonazis. Unter anderem Blood and Honor-Mitglieder waren dort in der Schweiz.
Blood and Honor ist eine in Deutschland verbotene Neonazi-Organisation. Die Schweizer Neonazi-Gruppierung Junge Tat soll zu dem Treffen eingeladen haben. Beide Organisationen gelten als gewaltbereit und werden von den Behörden in Deutschland und der Schweiz beobachtet. Der Bericht von Korrektiv zeigt erneut die Nähe der AfD zur Neonazi-Szene. Bereitwillig tauschen sie ihre rechtsextremen und völkischen Gedanken aus. Die brandenburgische AfD-Abgeordnete Lena Cottré beispielsweise wirbt bei dem Treffen in der Schweiz für eine Privatisierung von Abschiebungen. Sie möchte mit DNA-Proben und Sprachanalysen die Herkunft von Geflüchteten bestimmen, um sie dorthin abzuschieben. Eingebürgerten Deutschen möchte sie die Staatsbürgerschaft wieder entziehen, wenn diese sich ihrer Meinung nach nicht an Recht und Gesetz halten. Tobias Ginsburg hat für die Korrektivrecherche undercover an dem Treffen teilgenommen. Er beobachtet schon länger, dass solche rechtsextremen Ansichten nicht mehr nur in Neonazi-Gruppen geteilt werden, sondern auch mit Hilfe der AfD in die Mitte der Gesellschaft rücken.
Ich glaube, wir sehen hier vor allem eine um sich greifende Hemmungslosigkeit. Es geht gar nicht mehr darum, ob die AfD rechtsextrem ist. Es geht darum, wo ist überhaupt noch die Abgrenzung zu einer klassischen, traditionellen Neonazi-Szene. Und dass dort halt eben auch eine neue Realität behauptet wird. Dass dort halt gesagt wird, nein, die Leute um uns herum, das seien ja nur nette Schwiegersöhne, das seien ja nur Migrationskritiker.
Für Tobias Ginsburg sind sie das nicht. Seine Recherche zeigt auch, dass der AfD-Bundestagsabgeordnete Roger Beckkamp unter den anwesenden Neonazi-Gruppen unverhohlen für Jobs in Abgeordnetenbüros seiner Partei wirbt, um darüber Geld für andere Dinge, wie er sagt, zu generieren, die ihren politischen Zielen nützen. Die AfD hat auf die Vorwürfe der Recherche bisher nicht reagiert. Eine Anfrage des ARD-Hauptstadtstudios zu den Inhalten des Berichts von Korrektiv und möglichen Konsequenzen für die betroffenen AfD-Abgeordneten ließ die Partei bis jetzt unbeantwortet.
Kommen wir zum Sport. Zu einem der jährlichen Highlights für Wintersportfans. Die Vierschanzentournee beginnt heute mit der Qualifikation in Oberstdorf. In zurzeit schönster Winterkulisse, auch etwas für Menschen am Fernseher. Michaela Sachenbacher mit einer sportlichen Vorschau.
Schafft's der Spätzünder aus Kiefersfelden in Oberbayern tatsächlich? Oder gewinnt einer der Verfolger aus Österreich? Oder ist wieder mal alles ganz anders? Fest steht, die Chancen auf einen deutschen Tourneesieg sind so gut wie lange nicht mehr. Pius Paschke, 34 Jahre, soll es recht sein.
Mit der Veranstaltung ist unser Sport auch groß geworden. Von dem her ist es als Skispringer sicherlich eine der größten Sachen, die man gewinnen kann. Ja, So würde ich es mal sagen. Mehr geeigneter zu sagen.
Klingt, als könne er es selbst noch nicht ganz glauben, aber 5 von 10 Springen in dieser Saison hat Paschke gewonnen und damit gehört er selbstredend zu den Favoriten. Beim letzten deutschen Turniersieg, dem von Sven Hannawald vor 23 Jahren, war Paschke 11 und mehr oder weniger dabei.
Mir damals mein Nachbar, der selber großer Fan von mir, damals schon war als 11-Jähriger, der hat Karten gehabt und der hat mich mitgenommen. Und es war tatsächlich ein Highlight für mich. Also ich war in Innsbruck und habe dann Sven gewinnen sehen.
Und offensichtlich Motivation daraus gezogen. Jetzt also vielleicht Paschke der nächste Sieger? Bundestrainer Horngacher ist vorsichtig.
Die Österreicher haben bewiesen, sie haben ein irrsinnig starkes Team. Die Norweger sind immer gut. Die Slowenien haben gute Leute. Also es gibt so viele gute Skispringer mittlerweile, dass es auch wirklich schwer ist, hier irgendeinen Tipp abzugeben. Und ich will auch gar keinen Tipp abgeben.
Die größte Konkurrenz kommt bislang auf jeden Fall aus Österreich. Mit Stefan Kraft, Jan Hörl und Daniel Tschofenik hat Pius Paschke 3 ernstzunehmende Verfolger, die sich sehr wohlfühlen in dieser Rolle.
Für mich ist eher der Pius ein bisschen so dieser richtige Favorit. Ich glaube, ich zähle ihn halt ein bisschen mehr zu den Jäger. Wir schauen, dass wir ihn einfach mit guten Sprüngen einfach bezwingen können und vielleicht reden wir nach der Tournee.
Das auf jeden Fall. Abgerechnet wird ja bekanntlich zum Schluss. Fakt ist, ein guter Auftakt in Oberstdorf ist wichtig, will man in der Gesamtwertung ein Wörtchen mitreden. In den vergangenen 19 Jahren standen 18 von 19 Gesamtsiegern bereits in Oberstdorf auf dem Treppchen. Und wer es im Allgäu nicht unter die besten 10 schafft, hat in der Regel schon verloren.
Die Qualifikation in Oberstdorf können Sie heute Nachmittag auf sportschau.de verfolgen. Und das erste Springen gibt es dann morgen ab 16 Uhr live im ZDF. Jetzt um 12.46 Uhr weitere Meldungen in Kürze von Peter Weizmann.
Bundesaußenministerin Baerbock warnt nach dem Schaden an einem Unterwasserstromkabel vor Finnland vor der russischen Schattenflotte. Baerbock sagte den Funke-Medien, fast im Monatsrhythmus würden Schiffe wichtige Kabel in der Ostsee beschädigen. Es falle ihr mehr als schwer, da noch an Zufälle zu glauben. Es gelte, kritische Infrastruktur noch stärker zu schützen. Zudem forderte sie weitere EU-Sanktionen gegen die Schattenflotte. Zuletzt wurde an einem Stromkabel zwischen Finnland und Estland am ersten Weihnachtstag ein Schaden festgestellt. Die finnischen Behörden gehen davon aus, dass ein Tanker dafür verantwortlich ist, der zur russischen Schattenflotte gehört. Mit ihr versucht Russland, EU-Sanktionen zu umgehen. Wenige Wochen vor dem möglichen Aus von TikTok in den USA hat der künftige US-Präsident Trump sich in den Streit eingeschaltet. Er rief das oberste Gericht des Landes auf, das Gesetz auszusetzen, das den Verkauf der chinesischen Video-App vorschreibt. Trump erklärte, er könne die Plattform mit Verhandlungen retten und zugleich eine Lösung für die Sicherheitsbedenken der US-Regierung finden. Nach geltendem Gesetz muss TikTok noch vor Trumps Amtsantritt den Besitzer wechseln, sonst wird sie aus den App-Stores in den USA verbannt. Der Sozialverband Deutschland hat vor einem Zusammenbruch des Pflegesystems gewarnt. Verbandschefin Engelmeier sagte der Neuen Osnabrücker Zeitung, viele ältere Menschen hätten Angst, erst zum Pflegefall und dann zum Sozialfall zu werden. Pflegebedürftige müssten in manchen Bundesländern 3.000 Euro dazu zahlen. Die nächste Bundesregierung müsse die Pflege retten. Laut Engelmeier braucht es dafür eine Pflegevollversicherung, die die Kosten deckt. Das könnten die Beitragszahler aber nicht allein stemmen. Deshalb müsse die Finanzierung gerecht aus Steuermitteln kommen. Die Gemeinde Tholey rechnet in diesem Jahr mit mehr als 70.000 Besuchern in der Abtei. Wie die Gemeinde dem SR mitteilte, sind das etwa 10.000 weniger als in den vergangenen beiden Jahren. Der Rückgang sei jedoch nicht auf weniger Gäste von außerhalb des Saarlandes zurückzuführen. Ihre Zahl sei konstant hoch. Die renovierte Abtei sei seit 2021 der Besuchermagnet der Gemeinde. Davon profitiere die Gastronomie in hohem Maße. Inzwischen seien für Busse und Pkw ausreichend Parkplätze geschaffen worden.
SR Info. Das Interview der Woche.
Das Jahr 2024 war ganz schön turbulent, auch in der Bundespolitik. Seit langem hat es ja in der Ampelkoalition gekriselt und das hat oft auch im jeweiligen Interview der Woche für Gesprächsstoff gesorgt, mit dem uns die Korrespondenten und Korrespondentinnen aus dem ARD-Hauptstadtstudio praktisch jede Woche versorgen. Schließlich kam der große Ampelbruch und die Vertrauensfrage. Was für Zeiten. Unser Berliner Kollege Oliver Neuroth hat viele Highlights 2024 zusammengefasst für ein Best-of-Interview der Woche.
Das Jahr 2024 war ja ein sehr spezielles auf der politischen Bühne. Regierungsaus, Vertrauensfrage, bald eine Neuwahl. Klar, viele sind da möglicherweise verunsichert in diesen politisch aufgeheizten Zeiten. Der Bundespräsident möchte so etwas sein wie der Anker der Stabilität. So hat es Frank-Walter Steinmeier bei uns im Interview der Woche bezeichnet.
Ich glaube, es ist auch die Aufgabe des Bundespräsidenten, in dieser Situation ein bisschen Beruhigung und Entschärfung der gewachsenen Konflikte, der Konflikte der letzten Monate zu betreiben, will sagen, das Ende einer Koalition ist außergewöhnlich, aber es ist nicht das Ende der Welt. Wir haben funktionierende Institutionen und wenn wir zur Neuwahl kommen, dann werden der Bundestag und die Bundesregierung handlungsfähig sein, bis ein neuer Bundestag, ein neuer Bundeskanzler gewählt ist. Und insofern besteht jetzt eigentlich mit Blick darauf, dass alle Regeln zur Verfügung stehen, besteht eigentlich keine Notwendigkeit, verunsichert zu sein. Wir sollten jetzt nicht huddeln, mit Ruhe und mit Sorgfalt handeln. Denn ich glaube, auch darauf haben die Bürger einen Anspruch. Die Hektik der Tagespolitik und die Schlagzahl der Medien gibt jetzt nicht das weitere Verfahren vor, sondern die Verfassung und ihre Regeln.
Meine Kollegin Efi Seibert hat dieses Interview mit dem Bundespräsidenten auf einer seiner Reisen geführt in Südafrika und sie hatte die Gelegenheit, neben dem Staatsoberhaupt in diesem Jahr auch den Regierungschef zu interviewen, Olaf Scholz, den Bundeskanzler. Im Sommer war das in einer Phase, in der es innerhalb der Ampelkoalition mal relativ geräuschlos ablief, fast schon harmonisch. Und Olaf Scholz glaubte damals offenbar tatsächlich, dass es so weitergehen könnte.
Sie wollten zweimal Ampel, zumindest am Anfang, also 8 Jahre Ampel. Würden Sie das heute nochmal sagen?
Alle, die da jetzt regieren, haben schon den Ehrgeiz, weitermachen zu können. Und
auch zusammen?
Ich meine, Deutschland ist ja ein Land, in dem das eine ziemlich plausible Sache ist, dass Mehrheiten nicht von zwei Parteien erreicht werden. Also ist das etwas, wo jeder gucken sollte, dass es gelingen kann.
Es ist nicht gelungen. Die Ampel ist vor allem an den Fragen rund ums Geld gescheitert. Derjenige, der das Geld verwaltet hat in den letzten 3 Jahren, das war Christian Lindner, der Bundesfinanzminister. Und obwohl ja von Anfang an klar war, dass dieses Regierungsbündnis keine Wunschkoalition war, zusammengesetzt aus politisch völlig unterschiedlichen Akteuren, für Christian Lindner lief das Ganze menschlich nicht allzu schlecht. Im September hatte er auf unsere Frage im Interview der Woche, ob es in der Ampel möglich sei, Freundschaften zu schließen, das geantwortet.
In meinem privaten Freundeskreis befinden sich jetzt nicht nur Leute, die in allen Punkten meine Meinung teilen würden. Das wäre ja auch außerordentlich langweilig. Insofern würde auch nichts dagegen sprechen, jetzt im dienstlichen Umfeld mit andersdenkenden Freundschaften zu knüpfen. Und ich würde sagen, dass ich in vielen Parteien auch persönliche, langjährige, gute Bekannte oder gar Freunde habe.
Wie es aktuell um die Verbindung zwischen ihm, Christian Lindner, und Robert Habeck steht, das wissen wir nicht. Der Finanzminister und der Wirtschaftsminister, die sind ja häufiger mal aneinander geraten. Nun wird Robert Habeck für die Grünen um die Kanzlerschaft kämpfen. Auch wenn das zum Zeitpunkt des Interviews der Woche mit ihm noch nicht klar war im August, Habeck hat trotzdem schon mal erklärt, wofür er zur Verfügung stehen würde und wofür nicht.
Mein politisches Ethos ist im Grunde auf zweierlei abgerichtet. Selbstbestimmung der Menschen, das hat mich zum Politiker gemacht, das ist das, was mich antreibt. Also in einem Land zu leben, wo man selbst entscheiden kann, wie und wo und mit wem man leben will. Und sich klar zu machen, dass Selbstbestimmung nicht vom Himmel fällt, sondern an Voraussetzungen gebunden ist. Materielle Voraussetzungen, Arme haben es schwerer als Reiche, an Bildungsvoraussetzungen, an den Ort, wo man lebt. Also man muss ja den Raum für selbstbestimmtes Leben manchmal erst schaffen, damit er von allen geteilt wird. Und ein Land, das sich einigen kann. Es war immer mein Projekt, die Grünen zu einer Partei zu machen, die aus der Mitte heraus agiert, die mit verschiedenen Parteien koalitionsfähig ist. Und so ist es ja. Wir regieren mit der CDU, Markus Söder, immer mit Hubertus Aiwanger am Schreibtisch. Sieht das irgendwie nicht, aber die halbe Republik ist schwarz-grün regiert. Also wir können irgendwie mit allen, ohne uns zu verraten, das genau richtig. Und das müssen wir halten. Mit diesem Gedanken der Einigungsfähigkeit, eine Partei aus der Mitte heraus, die dieses Vakuum nach Angela Merkel nicht einfach leer lässt, sondern dahin geht. Und natürlich gibt es auch andere Vorstellungen von Politik, von den Grünen, auch innerhalb meiner Partei, aber nicht viele mehr. Aber das müssen wir uns klar machen, dass das der eigentliche Kampf ist und die Inhalte müssen dazu passen. Aber darum geht es im Moment.
Der Kanzlerkandidat, der nach Umfragen im Moment die besten Chancen hat, tatsächlich auch Chef der nächsten Bundesregierung zu werden, das ist Friedrich Merz. Er tritt für CDU und CSU an. Als er zu Gast war hier im Interview der Woche Ende Mai, ging es in der CDU gerade um das neue Grundsatzprogramm der Partei. Und darauf hat ihn meine Kollegin Sabine Henkel angesprochen.
Wir haben zurückgefunden zu dem, was uns als Christdemokraten ausmacht, vom Menschenbild ausgehend. Wir haben aber auch sehr klare Äußerungen dort aufgeschrieben, sehr klare Meinungen, Standpunkte aufgeschrieben zum Thema der Außen- und Sicherheitspolitik, zum Thema der Innen- und Rechtspolitik, zum Thema der Wirtschafts-, Finanz- und Sozialpolitik. Ich denke ja, und wenn ich dann von vielen Mitgliedern, aber auch von Wählerinnen und Wählern, die nicht Mitglieder sind, höre, jetzt erkenne ich meine CDU wieder. Und das ist das, was ich in den letzten Wochen sehr häufig gehört habe. Dann freut mich das und dann scheinbar nicht alles falsch gemacht zu haben.
Sie haben, ich gucke noch mal ein bisschen zurück, im Jahr 2022 eine Frauenquote beschlossen in der CDU. Sie selbst haben sich auch dafür eingesetzt, dass mehr Frauen auch in Ämter und in Posten kommen. Sind Sie zufrieden mit dem, was erreicht worden ist bisher?
Wir sind noch nicht so weit bei der Zusammensetzung der Bundestagsfraktion. Da sind wir zurück. Da haben wir allerdings, das muss ich dazu sagen, ein Luxusproblem. Das Luxusproblem heißt, wir gewinnen sehr viele Wahlkreise in Deutschland. Das heißt, die Partei selber hat relativ wenig Einfluss auf die Zusammensetzung der Bundestagsfraktion. Das wird halt in den Wahlkreisen entschieden. Da müssen auch Frauen aufgestellt werden. Da achte ich drauf. Das gucke ich mir ganz genau an. Da, wo Frauen wieder kandidieren wollen, unterstütze ich sie. Da, wo es Kandidatinnen gibt in den Wahlkreisen, gucke ich mir das genau an. Versuche die Wahlkreise auch zu überzeugen, dass sie auch Frauen aufstellen in den Wahlkreisen. Die nächste Bundestagsfraktion muss einen höheren Frauenanteil haben. Und da sind wir noch nicht.
Sie hören das Best-of ARD-Interview der Woche 2024. Ein Thema, das uns leider auch in diesem Jahr beschäftigt hat, das ist der Krieg Russlands gegen die Ukraine. Die deutsche Politik streitet ja immer wieder, wie sie sich verhalten soll. Die AfD und das Bündnis Sarah Wagenknecht sind die einzigen Parteien, die einen russlandfreundlichen Kurs fahren und fordern, keine Waffen mehr zu liefern an die Ukraine. AfD-Chef Tino Chrupalla hat das im Gespräch mit meinem Kollegen Jim Bob Nikschas so erklärt.
Die Ukraine ist kein NATO-Mitglied, die Ukraine ist auch kein EU-Mitglied. Also von daher gibt es auch keine Bündnisverpflichtungen für Deutschland. Das gehört erstmal zur Wahrheit dazu. Und von daher muss man natürlich auch, was Unterstützungsleistung angeht, und da sage ich ganz klar, humanitäre Unterstützung haben wir nie ausgeschlossen und haben wir immer unterstützt. Die gehört absolut dazu. Weitere Waffenlieferungen dahingehend zu behaupten, wie einige auch behaupten, einige Unionspolitiker auch, aber auch Regierungspolitiker, dass die Ukraine diesen Krieg gewinnen könne. Wir sehen es jetzt mittlerweile im dritten Jahr, die bringen keinen Frieden für dieses Land und die Ukraine wird diesen Krieg auch nicht gewinnen können.
Aber hätte sie es dann nicht quasi versuchen müssen oder hätten wir es dann nicht auch mit versuchen müssen?
Ja, nochmal, es ist nicht unser Krieg, das ist auch die Position der AfD und wir sollten vorsichtig sein, dass sich nicht dieser Flächenbrand dieses Krieges auf ganz Europa ausweitet, damit noch mehr Menschen sterben in Polen, in Deutschland. Ich denke, das kann nicht unser Sinn sein und unser Anliegen sein. Wenn wir was aus den letzten zwei Weltkriegen gelernt haben, ist es, dass sich Deutschland nie wieder in einen Krieg hineinmanövrieren sollte und sich vor allen Dingen auch nicht an so einem Krieg beteiligen sollte. Und ich denke, es ist auch schwierig erklärbar, wenn wieder deutsche Panzer gegen Russland kämpfen,
sagt Tino Chrupalla von der AfD. In diesem Jahr sind die Stimmen wieder lauter geworden, die ein AfD-Verbot fordern. Zum Beispiel nachdem bekannt wurde, dass AfD-Politiker an einem Treffen von Rechtsextremen in einer Villa in Potsdam teilgenommen hatten. Im Januar habe ich die Bundesinnenministerin Nancy Faeser von der SPD darauf angesprochen.
Also ich glaube, dass man in der politischen Debatte sich erstmal mit einer Partei, die in Teilen rechtsextremistisch ist, auch auseinandersetzen muss, damit für die Bürgerinnen und Bürger auch nicht der Eindruck entsteht, dass wenn man vermeintlich argumentativ nicht weiterkommt, dass man dann nach dem schärfsten Schwert in unserer Verfassung, nämlich einem Parteienverbot, ruft.
Faeser will also zunächst weiter mit Argumenten gegen die AfD ankommen und erst dann über einen Verbotsantrag nachdenken.
Oliver Neuroth aus dem ARD-Hauptstadtstudio mit einem Best-of-Interview der Woche 2024. Zum Wetter. Viel Sonne auch heute wieder. Nur in einigen Flusstälern hält sich der Nebel und die Temperaturen steigen auf 0 Grad in Wattgassen und 6 Grad in Nohfelden. Morgen dagegen ist es vielerorts grau oder neblig trüb. Höchstens im Hochwald findet die Sonne ein paar Lücken. Auch Sprühregen kann es morgen geben und dann kann es auch glatt auf den Straßen werden. Morgen 1 Grad maximal. Und die neue Woche geht trüb los, stellenweise mit leichtem Regen oder Nebel. Wieder Glättegefahr bei bis 3 Grad am Montag. An Silvester, also Dienstag, dann tagsüber bewölkt und auch zum Jahreswechsel in der Nacht bewölkt mit starken Windböen auch. Aber es bleibt wohl trocken und um die 0 Grad kühl. Das war die SR Info, Bilanz am Mittag. Mein Name ist Katrin Aue. Ich wünsche ein sehr schönes Wochenende. Tschüss.